Heute sprechen wir über ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus oder wie ich ein Grundstück in der Summe viel besser ausnutzen kann, entweder mit Häusern aneinander geschoben Richtung Reihenhaus oder aber vielleicht auch andere Wohnvarianten, wie man das machen kann. Und mit dabei habe ich natürlich wieder Holger.
Ja, moin Sascha, grüß dich.
Ja, schön, dass du da bist. Und Holger und ich waren, ein bisschen Hausmeisterei am Anfang, wir waren jetzt unterwegs. Und weil wir immer so ein bisschen mit dem Podcast in der Zeitblase leben, sage ich mal, wir nehmen die immer vorher auf und dann kommen die raus, kann es sein, dass ihr entweder schon den Podcast on the road gesehen habt oder nicht. Oder das kommt die Tage. Da waren, Holger, was haben wir da gemacht?
Ja, wir haben eine Zimmerei besucht, denn wir haben uns schon so viel hier unterhalten über Holzbau und Zimmereien und wie das alles gemacht wird. Und dann wollten wir natürlich auch mal sehen, wo es gemacht wird. Und da hat uns der Stefan Wolters von Bussmann und Wolters empfangen. Ganz kurz entschlossen, sagt, Mensch, ich habe da, wir sind in der Fertigung, wir sind in der Montage, ihr könnt kommen. Ja, und das haben wir gemacht und das war ein spannender Tag, toll.
Ja, war wirklich super cool. Wir haben alles so ein bisschen gefilmt. Das heißt, wenn ihr bis jetzt immer nur zugehört habt, dann könnt ihr uns auch mal sehen. Dann wisst ihr, mit wem ihr da eigentlich redet. Und ihr seht auch mal von dem, was wir erzählt haben. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, herzlich willkommen, liebe Leute, zum Podcast Das moderne Haus. Der Podcast rund ums Thema Bauen mit Holz für Investoren, aber auch für ganz normale Baufamilien. Und Holger, du hast, oder wir haben uns das ja letztes Mal so ein bisschen besprochen, ne, dass man so Richtung Reihenhaus gehen kann. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen ins Thema reinkommen. Ne, also ein Einfamilienhaus ist vielleicht ein Traum für viele Baufamilien, aber auch relativ teuer. Ne, na klar, das ist dann freistehend und so. Aber da müssen wir auch Sachen beachten. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt langsam hin, dass man sagt, okay, vielleicht muss ich doch nicht bis in die Kiste quasi abbezahlen. Was wäre da eine Alternative?
Ja, viele haben ja, oder wenn wir so über das Hausbauen sprechen, dann sieht man eigentlich das Einfamilienhaus vor sich auf einem Grundstück, alleinstehend, parkähnliche Landschaften, tun sich da vor dem geistigen Auge auf. Und die Realität sieht ja ein bisschen anders aus. Grundstücke sind wahnsinnig teuer. Wir haben gerade noch mal eben geschmunzelt, was denn so im Raum Hamburg eigentlich Grundstücke kosten und uns gefragt, wer kann sich das eigentlich leisten? Insofern, Flächen sind einfach knapp, was ja auch gut ist, im Grunde genommen, weil wir ja Flächen nicht endlos auch versiegeln wollen, sondern wir wollen mit dem knappen Grund ja auch gut umgehen. Und in den Städten ist es ja eh schon sehr, sehr knapp geworden. Ja, die Häuser rücken aneinander, die Grundstücke werden kleiner und wir wollen heute die Frage stellen und hoffentlich ein bisschen beantworten, was ist, wenn wir das Ganze nochmal besser ausnutzen und sagen, komm, jetzt sind zwei Häuser wirklich aneinander und das wollen wir uns anschauen. Also es geht um Brandschutz, je enger die Häuser aneinander stehen und es geht um Abstände, was brauche ich eigentlich zum Nachbarn und wie funktioniert das Ganze?
Ah, sehr gut, ja. Und übrigens, wer sich jetzt noch gefragt hat, was kostet denn so ein Quadratmeter? Wir haben das mal so statistisch geguckt, ne? Da kostet ein Quadratmeter 950 Euro Baugrundstück in Hamburg in der Nicht-Top-Lage und im Bundesdurchschnitt 272 Euro. Da sieht man schon mal ein starkes Gefälle. Aber ja. Apropos Grundstück, das klingt ja schon ziemlich hart, Holger, wie groß muss denn so ein Grundstück sein? Du hast nämlich gerade gesagt, pass auf, wir haben Abstand und Brandschutz und so. Ja, wie groß muss so ein Grundstück sein und wie viel Abstand brauche ich vielleicht?
Also wir rechnen mal. Das Haus hat eine Wohn- und Nutzfläche von 140 Quadratmeter. Dann werden so in etwa bebaut 100 Quadratmeter Grundfläche. Also wenn man das Haus jetzt praktisch so von oben betrachtet, dann sind 10 mal 10 Meter, sagen wir mal, so ungefähr. So, und dann brauchen wir einen Grenzabstand und der ist je nach Bundesland 2,50 Meter, 3 Meter, sagen wir mal 3 Meter. Und dann brauchen wir so mindestens 300 bis 400 Quadratmeter Grundstück, Abstand von der Straße und so weiter. Man hat auch nur ein bestimmtes Baufenster zur Verfügung, komplizierte Sache. so 300 bis 400 Quadratmeter da, wo es wirklich ja teuer ist. Also Umland, wenn wir jetzt auch mal nicht das, den ganz hohen Preis nehmen, aber so Umland zum Beispiel einer Großstadt, dann sind wir doch eher bei 300 € und vielleicht sogar noch drüber. Auf dem Land würde man vielleicht 600 bis 700 Quadratmeter sich leisten wollen. Wenn man schon auf dem Land lebt, dann will man ja auch ein bisschen mehr Platz haben. Also das ist schon eine beträchtliche Grundstücksfläche, die muss erstmal auch bezahlt werden.
Okay, ja klar, so ein Grundstück schon mal relativ teuer. Aber was wäre denn dann so ein Beispiel, so ein Ausweg, wenn man denn doch sein Häuschen haben möchte bei solchen Grundstückspreisen?
Ich würde da mal eine Gegenfrage stellen. Wie hoch möchte sich die Familie eigentlich verschulden? Und ich sehe Bauen, ich bin ja nun auch, habe ja auch schon ein bisschen was hinter mir, also habe eine 5 vorm Komma Lebensalter. Und ich glaube, es ist ganz schlau, wenn man einfach auch ein bisschen bescheidener anfängt, sich nicht gleich finanziell verausgabt und jetzt alles in dieses eine Einfamilienhaus investiert. Es muss dann ja wirtschaftlich auch gut gehen. Also, vielleicht eine Nummer kleiner einfach denken, um das machbarer zu lösen. Und ja, etwas kleiner anfangen. Und das ist eigentlich so unser Podcast heute. Was ist, wenn die Häuser wirklich dann aneinander geschoben werden? Wie funktioniert das dann? Sich das einfach mal vorzustellen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wir hatten in der Vorsprechung haben wir gesagt, ja, vielleicht besorge ich mir Kinder, damit die mein Haus abbezahlen können im Alter. Weil ich habe eine 3 vom Komma, um bei ja, Holgers ja, Gebrauch zu sein. Und da ist das ja eine Frage, ne? Tatsächlich. Genau, aber jetzt hattest du ja schon gesagt, ja, muss man mal gucken, dass man klein anfängt. Kann ich mir auch super gut vorstellen, weil ich meine, wenn ich erstmal so ein rein Mittelhaus, keine Ahnung was habe, dann kann ich das ja wahrscheinlich auch nochmal wieder ja, vermieten dann irgendwie später und dann was anderes machen.
Ja, genau. Also nehmen wir uns noch mal das rein Mittelhaus vor. Wir haben wieder unsere 140 Quadratmeter Grundfläche und dann kommen wir als minimale Größe mit 180 Quadratmeter Grundstück schon hin. Und das hat wirklich noch ein paar mehr Reizpunkte, weil wir haben auch viel weniger Heizenergie notwendig, denn ein Drittel dieser Oberfläche eines Hauses, die Wärme wird ja über die Oberfläche abgestrahlt eines Hauses, ein Drittel davon ist eine sogenannte warme Wand zum Nachbarn. Das heißt, dadurch, dass ich Häuser aneinander stelle, geht da keine Wärme weg und ein Drittel der Oberfläche habe ich keinen Wärmeverlust. Also auch in der Heizenergie ist das sehr, sehr effizient.
Gibt es denn da auch Beispiele, die du mal so bringen könntest?
Ja, vielleicht der eine oder andere Hörer war vielleicht mal in Bremen. Und Bremen ist typisch das Reihenhaus tatsächlich. Da sind straßenzügeweise Reihenhäuser gebaut worden. Das hat den Charme, sich in einer Stadt tatsächlich dann auch Eigentum leisten zu können und nicht zur Miete irgendwo auf der Etage wohnen zu müssen. Also, wer da mal durch die Straßen geht, das ist also auch im Stadtkern Reihenhaus, Reihenhaus, Reihenhaus. Und ja, so wird dann Bauen erschwinglich. Und vielleicht ist das auch eine Realität, die wir heute dann auch haben in den Städten.
Ja, das kann ich mir auch super gut vorstellen. Und um nochmal auf die warmen Wände zuzukommen, ja, ich wohne ja auch so Sandwich-mäßig. Einer wohnt über mir und einer unter mir. Und ich muss sagen, unsere Fußbodenheizung funktioniert nicht so gut, weil die Nachbarin, die heizt, glaube ich, nicht so viel. Also habe ich eigentlich eine kalte Decke nach unten, sage ich mal. Aber jetzt hast du es schon gesagt, ne? Also es gibt diese, ja, Reihenhäuser und dann gibt es ja auch Doppelhäuser.
Ja,
Was
Doppelhäuser
würdest du schon.
ist ein schönes Stichwort. Doppelhäuser, das ist sozusagen das Zwischending. Beim reinen Mittelhaus gehe ich vorne rein, hinten wieder raus. So, aber beim Doppelhaus habe ich meinen Hauseingang. Ich kann auch herumgehen um das Haus. Auf der einen Seite ist ein Nachbar und hinten ist der Garten. Das Schöne ist, wenn ich jetzt so ein mittelgroßes Grundstück habe, schiebe ich das Haus praktisch an eine Grenze und damit habe ich auf der Gartenseite viel mehr Fläche zur Verfügung. Ich hätte vielleicht das Ganze auch in die Mitte des Grundstücks platzieren können, aber dann habe ich allseitig da nur so Streifen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann. Da können die Kinder nicht spielen Und das heißt, dieses Doppelhaus ist dann so eine sehr schöne, interessante Zwischenlösung zwischen dem Einfamilienhaus. Mein Bruder hat das damals so gelöst und der wollte sich auch nicht so hoch verschulden und hat dann mit Bekannten dann ein Doppelhaus zusammengebaut und das funktioniert bis heute. Die sind da immer noch 20 Jahre, sind ja bestimmt drin oder länger. Und das funktioniert tadellos. Also haben auch einen ordentlich großen Garten und ja, das funktioniert super.
Ja, was mich dann immer so interessiert ist, oder was ich immer spannend finde, und ich glaube, das geht auch vielen so durch den Kopf, dass man dann vielleicht auch genervt sein könnte von seinen Nachbarn, ne? Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man bei der Wahl des, mit wem baue ich mein Doppelhaus, die Augen gut aufhalten sollte oder vielleicht kennt man die gar nicht. Also irgend so einen Weg muss es da geben, ne? Also wie ist das bei deinem Bruder? Stören sich da die Nachbarn?
Ja, das waren ja also Sinnesverwandte sozusagen. Die hatten beide Kinder, beide in einer ähnlichen Lebenssituation. Und naja, ich sag mal, egal wie man wohnt, auch das Einfamilienhaus, wenn ich eine schlechte Nachbarschaft habe, dann ist das eine schlechte Nachbarschaft. Das ist dann
Das ist so.
einfach auch nicht schön. Aber man ist ja selber auch Nachbar. Man kann ja selber auch etwas für die Gemeinschaft tun. Und die Wahrnehmung ist ja immer, ja, wie blickt der eine auf den anderen? Aber wenn man das alles mit ein bisschen Gelassenheit und Respekt und ja, betrachtet, dann ist das doch, also Nachbarschaft hat ja nun jeder. Also und damit muss man halt umgehen. Nachbarn sind wichtig. Also
Auf
das
jeden
ist,
Fall.
Nachbarn helfen schneller als Familie, die irgendwo wohnt. Also von daher, ja, gute Pflege, Herr Doktor.
Ja, das sehe ich genauso. Also wir sind zum Beispiel bei uns hier im Haus die Packstation des anderen. Also irgendjemand ist immer da und man kriegt dann immer noch seine Pakete. Das ist also ganz gut. Und
Ja, gut.
ja, dann hattest du auch noch sowas. Ich sag mal so, ich habe ja noch mehr Optionen, sage ich mal, ne? Also wenn ich jetzt so ein Doppelhaus baue, dann habe ich auch erstmal die finanzielle Last, die geteilt wird. Aber unter Umständen habe ich ja auch schon bei der Grundstückswahl noch andere Möglichkeiten. Jetzt hattest du hier zum Beispiel aufgeschrieben, Haus am See. Ne, das ist natürlich so ein bisschen der kleine Traum von vielen, auch von mir sicherlich. Also das hat schon was für sich. Aber wenn ich dann jetzt da so loslege, dann muss ich mir natürlich auch wieder überlegen, jo, wie ist das mit der Bauqualität? Und dann habe ich sicherlich auch noch andere Sachen, die mich unter Umständen stören, weil das Haus so nah beieinander steht. Na, dann habe ich vielleicht jemanden, der gerne laut Musik hört oder was weiß ich nicht. Also was sind da unsere Optionen, Neuer?
Ja, also klar, jetzt kommt es nochmal stärker darauf an, wenn man Häuser aneinander rückt, wie macht man das baulich tatsächlich? Und wir wollen diese Trennwand, die sich dann ja ergibt, in einer guten Qualität bauen. Aber es gibt, also es geht, ist eine Frage von Schallschutz, aber auch von Brandschutz. Brandschutz wird praktisch über die Bauämter auch geprüft. Das heißt, was bauen die da ganz genau? Das heißt, es gibt ein öffentliches Interesse daran, dass wir Bauvorschriften einhalten und da hat man den Brandfall ganz klar im Blick. Und ja, wenn man noch weiß, früher im Mittelalter haben Städte gebrannt, das ließ sich gar nicht verhindern. Das ging also über die ganze Stadt und das will man heute natürlich nicht mehr und das braucht man auch nicht mehr, das kann man verhindern. Und die Methoden, die bei uns in Deutschland so angewandt werden, die funktionieren ja auch. Also man hat länger nichts mehr gehört, dass eine ganze Stadt gebrannt hat. Also ich
Nee,
nicht.
ich auch
Also
nicht.
es brennt ja immer mal wieder. Und das ist sicherlich auch Worst Case. Aber es wird lokal eingedämmt. Die Maßnahmen, die man ergreift, die funktionieren. Brandschutz, aber eben auch Komfort, Schallschutz, das spielt eine große Rolle. Bei allem Respekt und Rücksichtnahme, Nachbarschaft, man möchte aber dennoch auch seine HiFi-Anlage dann auch hören und dann ist die Frage, ja, störe ich denn jetzt jedes Mal den Nachbarn oder wie geht denn das Ganze? Und da sind die Vorschriften tatsächlich unterschiedlich. Also wohne ich in einem Mehrfamilienhaus unter einem Dach quasi oder setze ich zwei Häuser aneinander, dann sind dort auch höhere Schallschutzmaßnahmen möglich. Ja.
Dann lass mich noch mal kurz was nachfragen, einfach nur für mein Verständnis, ne? Also wir haben jetzt gesagt, es gibt ein Reihenhaus, es gibt aber auch ein Doppelhaus und bei einem Reihenhaus ist quasi, das ist ein Haus und es ist nicht getrennt voneinander. Aber ein Doppelhaus beispielsweise sind wirklich zwei individuelle Häuser, die einfach nur sehr nah beieinander stehen.
Ja, das muss, also es gibt tatsächlich zwei verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Ein gemeinsames Grundstück und das wäre so die Investorbetrachtung im Grunde genommen. Einer baut dieses Haus, aber es sollen zwei Familien auf diesem Grundstück leben und dann schiebt man einfach zwei Haushälften aneinander. Aber im Grunde genommen ist es ein Haus mit zwei Wohnungen. Das sieht von außen genauso aus wie ein Grundstück, das real geteilt ist. Das hat mein Bruder zum Beispiel so gemacht. Der hat tatsächlich das, da gibt es also eine Grundstücksgrenze. Und jeder baut auf seinem Grundstück, aber beide bauen zugleich. Und wie gesagt, die Häuser stehen aneinander, Doppelhaus. Und dann gibt es allerdings auch höhere Brandschutzvorschriften. Dann muss es auch möglich sein, dass jedes Haus auch getrennt abgetragen wird. Das heißt, es könnte tatsächlich eine Haushälfte tatsächlich auch weggenommen werden und die zweite steht da ganz normal einfach weiter. Das muss auch funktionieren. Ja, also real geteiltes Grundstück, das eine, oder zwei Wohnungen auf einem Grundstück und beide Häuser können äußerlich gleich aussehen, sind aber tatsächlich baulich etwas unterschiedlich in ihrer Trennwand. Die Vorschriften sind da einfach nochmal anders.
Ah, okay. Und das ist natürlich was, da muss man sich Gedanken drum machen, wie das am besten für einen passt, ne?
Ja, genau. Also eine Möglichkeit ist, das ist jetzt auch so ein bisschen an den Investor so gedacht. Also ich kaufe mir ein Grundstück, das ist eigentlich für mich viel zu groß, aber das investiere ich. Ich baue zwei Häuser drauf, ich suche mir die hintere, schönere, das schönere Teil aus und baue vorne nochmal eine Wohnung sozusagen dran, eine Doppelhaushälfte dran, auf einem Grundstück und die vermiete ich dann zum Beispiel. Also das heißt, man kann auch gleichzeitig investieren. Wenn man das macht und versucht dann, oder das gelingt eigentlich auch, dass man dann die Mehrkosten dann über die Miete dann auch decken kann. Also das ist auch eine ganz schlaue Angelegenheit.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und die zweite Variante, das sind dann zwei Besitzer oder?
Genau, die zweite Variante ist, es gibt zwei Besitzer und es ist ein real geteiltes Grundstück. Und dann gibt es dort auch Brandschutz, andere Brandschutzvorschriften. Man spricht dort von einer Brandersatzwand. Wir verwenden lieber den Begriff Gebäudeabschlusswand, weil Brandwand ist eigentlich ein schwieriger Ausdruck, weil er auch doppeldeutig ist. Also Gebäudeabschlusswand nennen wir das. Jedes Gebäude hat seine eigene Abschlusswand und dazwischen ist eine Fuge. Es gibt auch nichts, also keine Baustoffe, die jetzt irgendwie durchgehen, also kein Material, was durchgeht. Es ist also eine vollständige Fuge. Das Einzige, was durchgeht, ist vielleicht der Dachziegel, weil das Haus in einer Rutsche durchgedeckt ist. Das könnte sein, so kann man das machen. Dann sieht es also als eine Dachfläche aus. An der Fassade würde man auch eine Fuge erkennen. Das soll denn eigentlich auch eine Dehnungsfuge sein, sodass sich die Gebäude dann auch bewegen können und dass dort keine Risse gibt. Also da werden dann auch Dehnungen aufgenommen.
Ah, okay. Aber lass uns mal beim Brandschutz bleiben, ne? Also da muss man dann halt wirklich gucken, dass da die Entschuldigung, da muss man auch wirklich dabei bleiben, dass die Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Wie läuft das dann?
Ja, also da gibt es keinen Nachlass in Sachen Brandschutz. Man muss das so machen, wie halt die Landesbauordnung es vorschreiben. Also da bin ich genauso in diesen Vorschriften, als wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus bauen würde mit mehreren Etagen. Da kann ja nicht jeder das bauen, was er will, sondern das muss dann einfach passen. Und da kann ich mich auch drauf verlassen, dass das dann auch der Fall ist. Ja, wenn wir von Brandschutz sprechen, wollen wir das auch quantitativ vielleicht nochmal benennen? Also, was heißt eigentlich Brandschutz? Was setzt man da eigentlich so an?
Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Also man kann sich da, also ich finde, als jemand, der da nicht von sich mit auseinandersetzt, sage ich einfach, soll halt nicht abbrennen, ne? Also das ist ja irgendwie so der Wunsch, aber was das wirklich
Ja.
bedeutet, Brandschutz, das ist vielleicht auch nochmal eine gute Frage, ne?
Also, wenn wenn es innerhalb einer Wohnung brennt, da kann man eigentlich, entweder kriege ich das schnell mit und lösche das Ganze, weil ich auch einen Feuerlöscher habe und kriege das dann relativ schnell in den Griff. Und manchmal gibt es dann eben den seltenen Fall, dass es eben nicht erkannt wird und dann brennt das Ganze. So, jetzt stehen zwei Gebäude aneinander und dann ist ja die Frage, ja, da liegt der Nachbar schlafend und ja, wie geht das Ganze dann, wenn zwei Häuser aneinander sind? Also, dieses Haus, was brennt, da muss praktisch diese Gebäudeabschlusswand erstmal weggefallen sein, so intensiv muss es gebrannt sein. Und dann wirkt sozusagen dann die andere Seite der Wand, also die vom Nachbarn. So, wenn es in diesem Haus brennt, muss es mindestens 30 Minuten stehen bleiben. Mindestens. Es bleibt wahrscheinlich länger stehen, aber mindestens 30 Minuten muss es stehen bleiben. Dann könnte theoretisch diese Wand, zack, wegfallen. Dann brennt es ja nun immer noch. Und dann haben wir praktisch von der Nachbarseite nun allerdings 90 Minuten praktisch, wo der Brand nicht durchgehen darf. Das heißt, die Wand hält 90 Minuten stand. Das heißt, nehmen wir mal das schlimmste Szenario, den Vollbrand, den voll entwickelten Brand eines Gebäudes, dann gibt es 2 Stunden Zeit, bis praktisch dann es für den Nachbarn wirklich gefährlicher wird. Und diese 2 Stunden haben sich erwiesen, dass das für die Feuerwehren reicht, um dann den Brand einzudämmen und die Nachbarbebauung zu schützen. Und da haben sie eben auch Erfahrung darin, wie das geht. Da wird das Nachbarhaus gekühlt, wird dann sozusagen geduscht, sodass praktisch dann der Schaden am Nachbarhaus möglichst klein ist. Und das funktioniert. Also diese 2-Stunden-Vorschrift, das sollte eigentlich.
Ja, also ich muss schon sagen, das finde ich ja ganz schön eindrucksvoll, ne? Also was da für eine Vorschrift ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte im Nachbarhaus so einen Vollbrand, dann würdest du mich aber ganz schön schnell auf der Straße sehen, weil ich da ziemlich Schiss hätte. Wahrscheinlich sollte man das auch sowieso machen. Aber mit solchen Brandschutzvorschriften, da kann man sich ja gefühlt schon mal ein bisschen sicherer fühlen, ne? Also ich kann mir noch die wichtigsten Papiere schnappen, ehe es dann quasi erstmal zur Sicherheit rausgeht, sage ich mal.
Ja, also so ein Brand entwickelt sich, das dauert erstmal relativ lange. Und nun haben wir heute ja auch die Vorschrift der Rauchmelder und über diese Rauchmelder haben wir eigentlich auch schon diese aktive Brandwarnung, haben wir eigentlich auch schon wirklich sehr viel erreicht. Und dann kommt es gar nicht erst dazu, dass solche Szenarien entstehen. Also, aber selbst wenn es mal entsteht, die Familie ist im Urlaub und irgendwas ist dann da, keine Ahnung, so konstruierten Fall, dann gibt es immer noch diesen Abstand von 2 Stunden Vorschrift. Und das, ich denke, das ist eine ganz reelle Geschichte. Man kann ja sagen, ja, warum denn nicht 3 oder 4 Stunden? Naja, es muss ja auch dann am Ende auch alles bezahlbar bleiben. Es ist immer ein Abwägen zwischen Sicherheit und Investitionen. Und ich glaube, dass da ein ganz guter Kompromiss gefunden worden ist. Es muss ja auch alles bezahlt werden.
Ja, Holger, und jetzt machen wir auch noch so einen Podcast über Holzbau, ne? Und dann denke ich immer auch, wie ich schon im Sommer schön am Lagerfeuer sitze, sage ich mal, und dann nur eins
Ja.
davor sich hin brutzeln. Und ich denke, oh, das brennt ja auch ganz schön an und für sich, ne? Und je nachdem, wie groß das Scheit ist, was hier drauf wird, brennt das mal länger und mal kürzer. Aber ist so eine, ja, sage ich mal, Gebäudeabschlusswand, wie wir sie ja nennen, auch im Holzbau ausführbar?
Ja, im Kern besteht sie tatsächlich aus Holz. Das ist so ein entscheidender Punkt. Das Tragwerk unserer Gebäude, die wir in Holz ja bauen, das ist tatsächlich auch Holz. Da will man auch nicht jetzt auf Beton oder sowas wechseln. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben Gebäudeabschlusswände in einer Holzkonstruktion, die im Kern tatsächlich ein Tragwerk aus Holz haben. Aber es werden dann mineralische Platten eingesetzt. Und diese mineralischen Platten werden in einer gewissen Weise angeordnet, von außen, von innen. Und auch der Dämmstoff ist in der Regel mineralisch. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und diese Konstruktionen werden auch geprüft. Das heißt, sie werden tatsächlich in einer Prüfkammer diesen Brandszenarien ausgesetzt. Und das sind sehr strenge Vorschriften. Also das heißt, da sind Temperaturfühler eingebaut, innen in der Konstruktion, von außen drauf, sodass es dann auch nicht nur, dass es nicht durchbrennt, sondern auch die Temperaturerhöhung wird gemessen. Also die rückwärtige Temperatur wird gemessen. Und diese Brandkammern, die es da gibt, da gibt es auch schöne Videos darüber, wie so etwas aussieht. Das ist eindrucksvoll. Da denkt man, wow, das ist eine harte Prüfung. Also da wird nichts im Zufall überlassen. Und dann gibt es danach dann auch, wenn das dann bestanden wurde, dann ein entsprechendes Prüfzeugnis. Und da steht da ganz konkret drin, wie das zu bauen ist, mit welchen Produkten, in welcher Dicke und wie das zu befestigen ist und so weiter. Und da darf man auch nicht abweichen. Also das muss genau so hergestellt werden, wie das in diesem Prüfzeugnis steht. Also
Okay, ja.
und da gibt es also eine ganze Reihe von verschiedensten Möglichkeiten.
Ja, das gibt natürlich dann noch so ein bisschen wieder Sinn, ne? Warum es dann so Qualitätsvorschriften gibt und warum das alles eingehalten wird, damit man das einmal Getestete auch reproduzierbar hat und dass es immer das Gleiche ist, damit man damit rechnen kann. Aber jetzt hast du uns nur erzählt von mineralischen Platten, ne? Ich bin natürlich ein bisschen neugierig. Was sind, Holger, diese mineralischen Platten eigentlich? Also, was nutzt man denn da so?
Ja, mineralische Platten deshalb, die Baustoffe werden in verschiedenen Klassen eingeteilt. Und man sagt zum Holz normal entflammbar. Und dann gibt es auch schwer entflammbar und es gibt auch nicht brennbar. Und wir sind jetzt im Bereich nicht brennbar unterwegs. Und da gibt es so eine Plattengattung, die hat sich als ja, sehr leistungsfähig erwiesen. Und das sind Gipswerkstoffplatten. In diesem Fall werden meistens Gipsfaserplatten eingesetzt und nun hört man Gips und Faser. Faser ist dann so ein Begriff, da denkt man, oh, was ist denn das eigentlich, diese Faser? Und ganz, ganz einfach, es ist nichts anderes als quasi Zeitungspapier. Es ist Zellulose. Zellulose sind ja so lange Fasern und das reicht. Das heißt, in diesem Gipsbrei, muss man sich vorstellen, in diesem Gipsbrei wird also Zellulosefasern eingerührt. Und dann wird das zu Platten hergestellt, die sind dann am Ende ja trocken und auch recht stabil. Und Gips, ja, gibt es in Form Naturgips, tatsächlich in der Natur abgebaut, zum Beispiel im Harz sind Gipsvorkommen. Und da wird Gips abgebaut oder eben Rehagips. Das ist auch eine sehr kluge Geschichte. Rhea-Gips ist Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen.
Wo braucht man Rauchgasentschwefelungslagen, Anlagen?
Ja, Kohlekraftwerke. Im Moment haben wir ja
Ah,
auch
okay.
gerade in unserem Energiemix auch immer noch ganz viel Kohle. Und solange die verbrannt wird, will man den Schwefel aus den Verbrennungsgasen herausfiltern. Und bei diesem chemischen Prozess entsteht Gips. Das ist reiner Gips, da ist jetzt auch nichts Fieses irgendwie drin. Also da habe ich noch nie irgendwas gehört, dass da irgendwie ein Problem sein soll. Und Gips für sich ist im Grunde genommen ein sehr interessanter Werkstoff. Er hält nämlich, und das ist im Brandschutz auch wieder ganz gut, er enthält kristallines Wasser. So ähnlich wie Holz ja auch etwas Feuchtigkeit enthält. Und das ist bei Holz und bei Gips ähnlich. Gips hat allerdings 20%, das ist also relativ viel. Diese Feuchtigkeit schützt tatsächlich im Brandfall, denn solange da noch Feuchtigkeit verdunstet aus diesen Platten, kann die Temperatur an der Oberfläche nicht höher sein als 100 Grad. Das ist Physik. Also das kühlt sozusagen den Baukörper. Und das spielt im Brandschutz eine ganz große Rolle, denn eine Temperaturerhöhung ist natürlich dann eine Entwicklung von Brand und diese Platte gibt dann Feuchtigkeit ab und die Temperatur bleibt auf einem moderaten Level.
Ah, okay, das macht ja auch alles total Sinn, ne? Ich meine, wenn es jetzt so warm ist, beispielsweise, vielleicht hört ihr diesen Podcast ja im Sommer, dann fange ich ja auch an zu schwitzen und das kühlt mich ja in der Summe. Und wenn ich mir dann überlege, alles klar, das Nachbarhaus brennt, dass dann die Feuerwehr kommt und sagt, pass auf, wir müssen das abkühlen, das Haus, dann nimmt der Gips wahrscheinlich wieder auf, hat wieder Kühlleistung,
Ja,
Kühlfunktion.
ja,
Und deswegen
ja.
macht man das Haus dann nass. Super. Also ich sag mal so, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr innere Ruhe und wir können die Häuser jetzt aneinander schieben. Aber jetzt, Holger, kommt das nächste Problem, ne? Lautstärke. Und andere
Die
Menschen sind
Lautstärke.
laut, ne? Wahrscheinlich, wenn so ein Haus, wenn die aneinander stehen, dann habe ich natürlich auch so einen Schalldurchgang, oder?
Ja, also das intensivste Schallübertragungsgeräusch, ist das Schlagzeug. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben einen jungen, talentierten Schlagzeuger, übrigens zwei Häuser weiter, alles Einfamilienhäuser. Und wir haben uns darauf verständigt, dass er sonntags kein Schlagzeug spielt. 6 Tage in der Woche müssen genügen. Und wie gesagt, sehr talentiert, also hervorragend, schön anzuhören, aber irgendwann ist auch mal gut. Also sonntags nicht. Im Prinzip so ähnlich. Nun hat ja nicht hoffentlich jeder Nachbarn mit Schlagzeug neben sich.
Nee.
Also wir haben auch schon mal elektronisches Schlagzeug vorgeschlagen, na egal. Aber so ähnlich, nämlich Gehgeräusche, Trampelgeräusche. Und das spielt tatsächlich in einem Reihenhaus und Doppelhaus eine etwas größere Rolle. Man muss sich das vorstellen, eine Horde Kinder rennt die Treppe rauf und runter. Und Kinder sind Fersenläufer. Fersenläufer heißt, sie schlagen mit den Füßen hart auf. Das könnte ich gar nicht mehr ertragen. Das könnte ich gar nicht mehr. Aber die schlagen relativ hart auf und so gibt es diese Trappelgeräusche. Und diese Trappelgeräusche, das sind praktisch ja die am schwierigsten wegzufilternden Geräusche, die wir haben. Und darauf wird praktisch unsere Reihenhaustrennwand ausgelegt. Nun sagt man ja dem Holzbau nach, es wäre relativ hellhörig. Und das konnte man im Holzbau also nicht mehr ertragen und hat dieses Phänomen sehr genau erforscht. Und wie kann ich diese Trappelgeräusche an der Gebäudeabschlusswand wegfiltern? Und so werden heute praktisch unsere Wandkonstruktion dahingehend optimiert, einerseits Brandschutz, aber andererseits Schallschutz, um diese Geräusche, gerade diese Trappelgeräusche, wegzubekommen. Das ist auch die Bassbox oder heute sind die Fernseher ja auch stark ausgestattet mit Soundbars und Subwoofern und ich weiß nicht was alles. Das sind also die tiefen Töne, die tieffrequenten Bereiche, die hat man im Holzbau sehr intensiv erforscht. Übrigens haben alle Konstruktionen, ob das jetzt Stein ist oder Beton, alle haben damit ihre Schwierigkeiten. Und da wir im Holzbau, ich sage jetzt mal wir so als Branche, dieses Thema wirklich weghaben wollten, hat man das intensivst erforscht. Und ja, da sind Lösungen rausgekommen und man weiß heute sehr genau, was muss ich tun, um diese Geräusche wegzufiltern.
Ja, um vielleicht nochmal so ein bisschen, nicht nur, also ich glaube, nicht nur Kinder sind Fersenläufer, sondern es gibt auch andere Menschen, die gerne Fersen laufen. Und ja, was ich bei mir mitbekommen habe, beispielsweise vorletzte Woche, da gab es auf einmal so viel Lärm bei uns im Haus und also ich wohne in Hamburg und das eigentlich in einer langen Reihe von Häusern, die aber auch voneinander getrennt sind durch so eine Luftschicht. Aber es war hier so ein Lärm. Und da habe ich erstmal alle Leute gefragt: Ey Leute, was ist denn hier los? Wer reißt denn seine Bude auseinander? Und beim Spazieren ist mir aufgefallen, das ist die Nachbarwohnung, also ein ganz anderes Haus, aber da geht der Ton halt so durch. Aber jetzt hast du auch gesagt, den Holzbauern hat es so gewurmt, dass dass das so im Raum steht. Wie gehe ich denn jetzt mit dem Schallschutz um? Also, was ist denn die Lösung für das Problem?
Ja, man hat die ganzen Werkstoffe auch untersucht und da gibt es so einen schönen Begriff, eine Koinzidenzfrequenz. Das heißt, man kann jeder einzelnen Platte nach Art der Platte, Material, aber auch der Dicke der Platte kann man eine sogenannte Koinzidenzfrequenz zuordnen. Tolles Wort, oder?
Ja, klingt aufwendig, ja.
Okay.
Experte.
So, ganz einfach, ganz einfach. Was wir brauchen, ist eine dünne Platte, elastisch und schwer. Und da ist zum Glück unsere Gipsfaserplatte ganz vorne. Und wir bauen dann praktisch lieber eine dünne Lage mehr drauf als so dicke Dinger. Das wirkt brandschutztechnisch auch genauso. Also ich kann auch mehrere Lagen machen. Und was wir eben nicht mehr einbauen, ist leicht und hart. Das kennen wir auch aus dem Instrumentebau. Das heißt, im Instrumentebau, da brauche ich einen Werkstoff, der leicht ist, hart ist und ganz schnell reagiert auf Schall. Dann will ich das ja verstärken. Und das lassen wir jetzt weg, diese leichten und harten Werkstoffe, sondern nehmen die schweren, elastischen Werkstoffe. Und ja, dünn ist auch wichtig.
Ah, okay. Also ich habe irgendwie so ein, ich sag mal so wie so ein Sandwich dann quasi, ne? So ein Sandwich, also mehrere Schichten und die nehmen den Ton dann besser auf und verteilen den untereinander wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen. Okay.
Also das kannst du dir auch vorstellen, wenn du ein, ich sag mal, so ein Premium-Auto fährst. Müssen jetzt keine Marke nennen, also wirklich so ein Premium, also hochwertiges Auto. Du steigst da ein und sagst, wow, was ist denn das für eine Akustik? Machst die Tür zu. Und das ist praktisch in dem Auto auch eine Entwicklung, den Schall wegzukriegen, die Motorgeräusche, die Luftgeräusche, die Rollgeräusche, das wegzukriegen. Und genau solch eine Aufgabe war es hier sozusagen auch, die Gebäudeabschlusswand oder auch Wohnungstrennwand, je nachdem, wie es denn gebaut ist, die praktisch nach diesen tiefen Frequenzen zu optimieren. Und so können wir heute sozusagen auch Premium-Wohnen herstellen, auch wenn man den Begriff nicht verwendet. Also wir versuchen, einen guten Standard herzustellen. Und da haben wir so eine Klasse wurde dort eingeführt, das nennt sich Basis Plus. Und das ist dann sehr solide. Und dabei werden die tiefen Frequenzen eben auch berücksichtigt.
Ah, okay, das ist doch cool. Also auch zum Thema Schallschutz, das kann also auch sehr gut funktionieren. Das heißt, ich muss keine Angst mehr haben, dass ich abbrenne und dass das zu laut wird mit den Nachbarn, mit denen ich da zusammenziehe. Aber was ist denn auch noch ja wichtig bei Reihen oder auch bei Doppelhäusern?
Vielleicht kann ich noch, aber man darf auch nicht zu viel versprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz Schallschutz. Man darf nicht zu viel versprechen. Also, das heißt ja nicht, nur weil es gut gebaut ist, dass man aber auch garantiert nichts mehr hört. Das stimmt nicht. Schall geht immer durch. Und ich höre, wie gesagt, auch meinen Nachbarn, der hat die Fenster übrigens geschlossen, weil wenn er Schlagzeug spielt, zwei Häuser weiter. Schall geht immer durch. Es ist immer eine Frage der Lautstärke. Und das kann man nicht hundertprozentig verhindern. Aber man kann sozusagen eine Wohnung, ich habe auch mal längere Zeit im Doppelhaus gewohnt, man kann eine Wohnatmosphäre schaffen, wo man sagt, nö, ist okay, stört mich nicht, alles in Ordnung. Und wenn der dann eine Party feiert, dann soll er mich einladen und dann habe ich auch kein Problem. Ja.
Ja, nee, das ist ja auf jeden Fall voll in Ordnung. Aber lass mich nochmal zurückkommen. Also, was ist denn, also, was würdest du sagen? Okay, wir haben jetzt das Technische, sag ich mal, haben wir so halbwegs geklärt. Aber was ist denn außerdem noch wichtig bei, ja, Reihen oder auch bei Doppelhäusern?
Ja, wir wollen ja Geld sparen, ne? Denn klar, das Haus am See wäre nett, die Villa auf parkähnlichen Grundstücken wäre ja alles nett, ist aber nicht realistisch. Ja, was kann helfen, Geld zu sparen? Jetzt muss man sich vorstellen, ich baue ein Einfamilienhaus. Jetzt müssen alle Firmen, die da beteiligt sind, und das sind nicht weniger als über, also mehr als 10 Firmen, die man braucht, um da praktisch jetzt das Haus zu bauen. Das ist teuer, weil jede muss sich erstmal einrichten, muss das alles verstehen, was wird denn nun gebaut und muss eine Bestellung auslösen und so weiter. So, jetzt habe ich meinetwegen eine Reihenhaus, also ein Reihenhaus, meinetwegen mit 4 Häusern. Zwei Endhäusern, das sind sozusagen unsere Doppelhaushälften. Und dann schieben wir nochmal zwei Mittelhäuser dazwischen. Angenommen, die 4 bauen zugleich. Sie haben ein Profil, sie bauen zugleich. Das heißt, alle Firmen, die ich jetzt engagiere, bauen 4 Häuser zugleich. Das wird im Holzbau alles vorgefertigt in Werkhallen. Und indem ich hier sozusagen eine Serie, eine Kleinserie baue, bin ich gleich viel wirtschaftlicher und schneller. Also das macht unheimlich viel Sinn. Und auch so sparen wir Geld. Und heute kann man vielleicht auch überlegen, ja, wie kann man das organisieren? Man organisiert ja heute über die sozialen Medien alles Mögliche, aber wie kann man denn vielleicht auch eine Baugemeinschaft bilden? Jemand hat ein Grundstück erworben, vielleicht in einer Stadt, ein altes Haus drauf, stellt sich heraus, nee, sanieren macht keinen Sinn, aber es passt ein Doppelhaus oder ein kleines Reihenhaus drauf. Das haben wir hier, ich bin ja in Rothenburg-Wimme, das beobachtet man immer wieder, ne? Also das alte Haus, man stellt fest, boah, und diese 1100, 1200 Quadratmeter Grundstück, man kann das gar nicht so richtig nutzen. Dann kommt dieses alte Haus, was auch schwer zu sanieren ist, vielleicht, würde man dann vielleicht doch wegnehmen und dann wird daraus ein kleines Reihenhaus gebaut. Das funktioniert tadellos. Ja. Und dann investiert einer und sucht sich dann die richtigen Baupartner denn zusammen.
Das ist eigentlich auch eine super gute Idee. Und ja, das Haus, was wir beispielsweise besucht haben, als wir on the road waren mit der Kamera, das hatte ja beispielsweise ja auch so einen Innenhof. Und ich muss sagen, das hatte ganz schön viel Charme, ne? Also, das war jetzt ein Vierfamilienhaus. Kein
Ja, mit einer
Reihenhaus.
Doppelhaushälfte hinten dran, sozusagen. Also sehr kreativ. Und dieser Innenhof, großartig. Wo du sagst, Innenhof, gefällt mir ein Besuch ein, ist schon einige Jahre her, in Lutherstadt-Wittenberg. Da ist die chemische Industrie schon vor, weiß ich, wie viel, also 100 und Jahre aktiv und hat Arbeitskräfte gesucht. Und die haben Wohnhöfe gebaut. Und das konnten wir besichtigen. Also das sind Gebäude, die stehen da immer noch und sind ja über 100 Jahre alt. Und das ist nichts anderes als ein Reihenhaus. Da wurden praktisch um einen Hof herum, wurden Reihenhäuser so im Kreis angeordnet oder im Halbkreis angeordnet. Und in diesem Wohnhof fand praktisch alles Mögliche statt. Also jetzt standen natürlich Autos da jede Menge darum. Aber in der Mitte war noch genug Platz als Spielplatz, als Begegnung. Grün, Bäume standen da. Die älteren Menschen hatten Platz, sich zu treffen und zu sprechen. Und die Kinder haben da auf dem Spielplatz gespielt. Und jeder, das war so eine ganz private Atmosphäre eigentlich dort. Und solche Projekte, das stellt man sich vor, dass sowas in einer Stadt vielleicht auch mal wieder realisiert werden kann. Weg von diesen ganzen, es muss immer ein Familienhaus sein auf eigenem Grundstück hinzu, ja, kann man nicht auch anders zusammenleben und wohnen. Also es muss ja nicht ein gesamtes Baugebiet Einfamilienhaus sein. Man kann ja auch solche Projekte dann dabei realisieren. Also ganz, ganz toll anzusehen, wie man auch in einer verdichteten Art und Weise miteinander wohnen kann. Interessant ist an dieser Anordnung, vorne der Eingangsbereich relativ eng, schmal gehalten, aber durch die Anordnung geht das dann auseinander, nach hinten hin auseinander und die Gärten öffneten sich nach hinten hin. Also jeder hatte dann auch einen relativ großen Garten. Also wunderbare Ideen.
Ja, und auch dieses Nachdenken, sage ich mal, ne, über wie kann ich jetzt mit anderen Leuten zusammen wohnen, das ist natürlich richtig cool. Das heißt, wenn ihr jetzt schon jemanden im Kopf habt, wenn ihr jetzt schon jemanden im Kopf habt, mit dem ihr euch so mal was vorstellen könnt, dann schickt den doch einfach mal den Podcast rum. Na, mit dem würdest du gerne wohnen, dem schickst du das mal. Das ist ja wie so eine kleine Aufforderung, sage ich mal. Hallo, lass uns doch mal gemeinsam nachdenken. Ihr schickt ihm einfach die Podcast-Folge, dann kriegen die da einen Blick von.
Ja, das macht Spaß, gemeinsam zu planen und Ideen auszutauschen, denn dadurch wird man ja selber auch bereichert, zu hören, wie wollen andere eigentlich so wohnen und das einfach mal locker auf diese Weise anzugehen. Tolle Idee, Sascha.
Da habe ich noch eine Frage. Wenn ich so hier mal schon durch die Gegend laufe in Hamburg, da gibt es natürlich auch Innenhöfe. Aber ja, ich sag mal so, da stehen die natürlich voller Autos, ne? Also das ist auch immer eine Gefahr, oder?
Ja, das ist es. Also das, ich denke mal, da haben wir jetzt so 50 Jahre PKW jetzt auch gehabt. Natürlich wird das seine Bedeutung behalten, das Thema private Fahrzeuge und in der Stadt, aber vielleicht auch dann abnehmen. Vielleicht hat man dann die PKWs auch mal irgendwo anders untergebracht. Bei solchen Anlagen ist es auch möglich, Tiefgaragen anzuordnen. Das heißt, sie fahren dann einfach drunter in solch einem Hof, der ist eigentlich viel zu wertvoll, als dass er zugeparkt werden sollte. Also gut, in bestehenden Bausubstanzen kann man nicht mal eben eine Tiefgarage drunter bauen, das ist klar. Aber wenn sowas jetzt tatsächlich mal neu geplant werden würde, ist sowas eben auch denkbar. Das ist dann sehr komfortabel. Man kann ja auch Elektroautos in der Tiefgarage unterbringen oder auch Fahrräder. Man kann auch einen Hobbyraum da vielleicht noch irgendwo abzwacken. Also nochmal eine Etage drunter für Nutzräume und damit solch ein Hof dann auch seinen Wert behält. Und da kann man sich auch so einen Grillplatz sehr gut vorstellen.
Ja, ich muss auch sagen, also wo du gerade das erste Mal erzählt hast von der Lutherstadt Wittenberg und deren schönen Innenhöfe, da bin ich auch ein bisschen ins Träumen gekommen. Ne? Und ich meine, auch heutzutage, wo das Leben gefühlt schneller wird, sind so Innenhöfe, die man gemeinschaftlich nutzen kann oder wo man sich auch begegnet, sage ich mal, ja auch wirklich schön. Ne? Weil da kann man immer sagen, pass auf, hey, ich muss jetzt mal kurze Stunde weg. Vielleicht kann jemand da kurz einen Blick auf die Kinder werfen. Vielleicht sind auch andere Kinder da, mit denen die spielen können, beispielsweise. Also man hat da ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Und ich muss sagen, Leute, da bekommt man richtig Lust auf so neue Wohnkonzepte, dass man mal so ein bisschen nachdenkt. Vielleicht auch mit Freunden mal drüber quatscht oder so, mit Leuten aus der Familie. Weil das klingt richtig cool. Weil man vielleicht auch mehr zusammen schaffen kann. Ja, da.
Naja, vielleicht muss man sich als junge Familie, die über Wohneigentum nachdenkt, muss man nicht auch gleich den ganz großen Wurf machen, sondern vielleicht so einen Zwischenschritt. Und solch ein Reihenhaus behält auch wirklich seinen Wert. Die Nachfrage nach solchen Gebäuden sind immer da. Menschen wollen auch dann so etwas auch gebraucht erwerben. Und ich glaube, der finanzielle Verlust, der wird nicht da sein. Also wenn man das baut und dann vielleicht auch nach 8 oder 10 Jahren wieder verkaufen würde, weil man sagt, ja, okay, das hat sich jetzt weiterentwickelt, wir haben noch 3 Kinder bekommen, das ist jetzt zu klein geworden oder so, das, dann kann man es sicherlich auch wieder verkaufen. Aber dann mit großer Ruhe, man hat sein Eigenheim und hat seinen Garten und kann sich dann auch weiterentwickeln und wohnt dann vielleicht irgendwann auch wieder woanders.
Ja, also ich muss sagen, das hat für mich, also diese Folge, sage ich mal, hat für mich einfach nochmal ein neues Denken hervorgerufen. Aber man sonst denkt man immer, ja, ach, weißt du, ich will ein Haus alleine haben, ich will mich nicht mit anderen Leuten absprechen und so, diese ganze Nerverei und so. Aber wenn ich das jetzt mal so betrachte, mich mit Freunden zusammenzusetzen, das zu machen, vielleicht auch mit jemandem aus der Familie und dann wirklich dieses gemeinsame Leben, sage ich mal, auch ja, zu machen oder halt. Vielleicht kann mir das auch mit Fremden vorstellen, theoretisch. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also, das fand ich schon richtig cool. Da sage ich danke, Holger, für den Einblick und die Ideen. Ja, und ihr wisst ja, ne, wenn ihr mehr wissen wollt rund um das Thema Bau mit Holz, ja, dann führt euch natürlich nichts vorbei an der Webseite www.dasmodernehaus.de. Da könnt ihr natürlich immer mal vorbeischauen. Da findet ihr viele tolle, interessante Sachen. Und ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich schon mal gesagt, ja, wir waren vielleicht auch unterwegs. Es gibt auch einen YouTube-Kanal und ihr könnt mal raten, wie der heißt. Genau, heißt das Moderne Haus, findet ihr auf YouTube. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Ansonsten verlinken wir euch das. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ja, danke, Holger. Und
Gerne.
ja, wir wünschen den Leuten jetzt noch einen schönen Tag, ne?
Ja, Grüße an alle.
Grüße an alle. Bis dann. Ciao.
Ciao.